Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Heute vor einem Jahr wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet, der Beginn der Großen Koalition. Und da war die Kanzlerin noch ganz hoffnungsfroh.
Ich freue mich da auf diese Zusammenarbeit und die wird auch neue Impulse mit sich bringen. Das ist vollkommen klar.
Angela Merkel hat sich gefreut, damals, Nico Fried. Sie sind ja nah dran an dieser Regierung, auch an der Kanzlerin. Meinen Sie, sie hat sich in den 365 Tagen danach auch noch gefreut?
Naja, Angela Merkel ist ja lang genug im Amt, um zu wissen, dass so eine Koalitionsregierung praktisch täglich neue Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich glaube, sie hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so schwierig werden würde, und zwar ja nicht mit dem eigentlichen Koalitionspartner SPD, sondern mit der eigenen Schwesterpartei CSU. Das hat ja viele Wochen, ja Monate dieses ersten Jahres überlagert.
Wie Sie dieses Jahr bewerten und vor allem auch, wie das Ganze weitergehen kann und soll, ob wir da von 3 Jahren sprechen oder von kürzer, darüber werden wir sprechen. Mein Gast Nico Fried, ich heiße Corbinian Frenzel, wünsche einen schönen guten Tag. Ein Jahr große Koalition heute. Heute vor einem Jahr wurde der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD unterschrieben. Eine Koalition, die uns auf Trab gehalten hat, nicht nur, aber auch durch diese Stimme.
Wir bilden jetzt eine große Koalition für die kleinen Leute.
Los, Arschruh, Zen auseinander, für die SPD kämpfen, mit viel Spaß dabei. Und das hatte ich an diesem Wochenende, Spaß hatte ich.
Wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
Dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab. Das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
Die Arbeit in der Koalition schätze ich momentan keinesfalls.
Mit Schreiben vom heutigen Tag habe ich den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Herrn Dr. Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.
Wir können mit Fug und Recht sagen, wir lassen Hartz IV hinter uns.
Wenn Recht und Gesetz einzuhalten ist, dann muss aber auch der Grenzwert verifizierbar sein und nicht auf Willkür basieren.
Das sind immer 3 Dinge. Zu spät, zu wenig und nicht für immer. Wenn Sie so rangehen, dann können Sie sich gleich wieder hinlegen und weiter schlafen.
Zuletzt gehört Franziska Giffey, die Familienministerin. Ich weiß es nicht genau, ob das bezogen war auf diese Bundesregierung. Stimmen aus einem ersten Jahr, aus einem ersten konfliktreichen Jahr, kann man auch sagen. Nico Fried ist an meiner Seite, Leiter des Berliner Büros der Süddeutschen Zeitung. Konfliktreich, ja, aber kann man unterm Strich sagen, es war auch nicht alles schlecht?
Ja, das kann man sicher sagen, aber die Koalition hat sich natürlich selber das Leben schwer gemacht. Die Sammlung der O-Töne, die Sie gerade eingespielt haben, demonstriert das ja eindrucksvoll. Das waren fast alles Töne aus Krisensituationen von Horst Seehofer und Markus Söder in der ganzen Asylkrise, über Frau Nahles, die sich beschwert und so weiter. Die Entlassung von Herrn Maaßen, das hat alles andere überlagert, obwohl diese Koalition nach anfänglichen Schwierigkeiten das, was sie sich vorgenommen hat, rein inhaltlich eigentlich ganz ordentlich abgearbeitet hat. Noch nicht alles, aber die ersten Dinge, die man auf den Weg bringen wollte, hat man auf den Weg gebracht.
Waren Sie damals, als diese Frage ja groß diskutiert wurde, soll dieses Land nochmal in eine große Koalition gehen, waren Sie damals dafür?
Ja, ich war dafür. Weil ich zum einen fand, dass man Respekt vor dem Wahlergebnis haben sollte und weil ich auch aus Sicht der SPD bis heute der Meinung bin, dass es bei allen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, die richtige Entscheidung war. Ob die SPD immer richtig mit dieser Entscheidung umgeht, das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil sie einfach aus diesem offenbar genetischen, in der Genetik der Partei liegenden Zwang, die eigene Regierungsarbeit immer wieder auch schlecht zu reden, offensichtlich nicht rauskommt. Und das ist meines Erachtens ihr größtes Problem.
Würden Sie das heute auch wieder so beantworten? Also würden Sie auch im Rückblick sagen, es war gut?
Ja, das würde ich auch heute wieder so sagen.
Trotz des Sommers, den wir erlebt haben, dieses Streitsommers?
Na gut, das sind natürlich 2 verschiedene Fragen. Also die eine ist die Große Koalition die richtige Lösung in dem Moment gewesen? Das glaube ich nach wie vor. Hätte sie sich das Leben einfacher machen können? Ja, ganz definitiv. Zumal wenn man schaut, was bei diesem Streit eigentlich rausgekommen ist, nämlich nichts. Insofern bin ich nach wie vor der Meinung, dass diese Große Koalition das Land nicht schlecht regiert, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Fehlern, die da gemacht werden, bei allen Versäumnissen, bei allem, was man sich mehr wünscht. Würde, aber es ist keine schlechte Regierung und deswegen wäre ich nach wie vor dafür.
Sie haben das ja als politischer Beobachter hier in Berlin sehr nah miterlebt, gerade auch diese Krisenmomente. Hatten Sie da manchmal das Gefühl, das war mein Eindruck, dass es den Akteuren entgleitet, also dass sie gar nicht mehr die Kontrolle darüber haben, was eigentlich politisch passiert und was es auch für Wirkung hat, was sie anstoßen?
Ja. Ich glaube, das kann man eindeutig festmachen an der Unterredung von Angela Merkel, Andrea Nahles und Horst Seehofer im Fall Maaßen, wo die Verständigung dann dahingehend war, dass man den Herrn Maaßen abberuft vom Bundesamt für Verfassungsschutz, ihn aber zum Staatssekretär macht. Da haben alle drei wirklich mal dieses Klischee erfüllt, völlig die Bodenhaftung verloren zu haben, völlig aus dem Blick verloren zu haben, wie das bei den Leuten ankommt, wenn jemand von einem Amt abberufen und dann auch noch befördert wird. Also da habe ich wirklich gezweifelt, das muss ich ehrlich sagen. Und ja, man hat es dann korrigiert, aber das bleibt in Erinnerung.
Mhm. Sie sagen, für diese GroKo spricht erstens, dass sie in gewisser Weise alternativlos ist. Zweitens, dass wir auch ganz anständig regiert werden. Lassen Sie uns vielleicht doch nochmal versuchen, ein paar Punkte zu finden, warum es auch vielleicht nicht so gut ist und was auch gegen sie spricht nach wie vor. Und da würde ich einen Punkt nennen, dass wir trotz dieses an sich anständig regiert werden, ja nach wie vor ein großes Unwohlsein sehen. Wir sind in Umfragen mit dieser Regierung, die heute deutlich weniger Zuspruch hat als noch bei der Bundestagswahl, wo ja der Zuspruch auch schon nicht besonders groß war, dass wir im Prinzip das Problem der gesellschaftlichen Zerrissenheit letztendlich auch nicht wirklich überwunden haben oder nicht wirklich weitergekommen sind in diesem ersten Jahr GroKo.
Ja, das stimmt teilweise. Also es stimmt natürlich, dass die Umfragewerte heute eine große Koalition schon gar nicht mehr ergeben würden. Gleichzeitig, wenn man die Werte für das Personal anschaut, sind die gar nicht so schlecht, angefangen bei der Bundeskanzlerin, die ja immer populärer wird, je näher der Moment rückt, in dem sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Und trotzdem wollen die Leute, dass sie es noch möglichst lange macht. Also das ist ja ein Effekt, den sie oft in der Politik haben. Solange jemand da ist, nörgelt man rum. Wenn sich anbahnt, dass er geht oder sie geht oder vielleicht sogar weg ist, weiß man zu schätzen, was man dran gehabt hat. Ja. Was die gesellschaftlichen Fragen angeht, ja. Aber das hatte ich jetzt auch nicht die Erwartung, dass das innerhalb weniger Wochen oder Monate endet. Aber wenn wir es mal etwas genauer uns anschauen, hat sich schon einiges verändert. Also die Flüchtlingsfrage, die so dominant war in den letzten Jahren, ist, ich möchte nicht sagen, in den Hintergrund gerückt, aber nicht mehr von so alleiniger Dominanz, wie sie war. Das wirkt sich ja auch sofort aus bei den Umfragewerten für die AfD. Das wirkt sich sofort aus in der Frage, welche anderen Themen rücken in den Vordergrund. Und da finde ich es nicht verkehrt, dass insbesondere sozialpolitische Themen stark betont werden, auch gerade vom Koalitionspartner SPD. Und dass auch jetzt wieder die europapolitische Diskussion zwangsläufig etwas in den Vordergrund rückt durch die Wahlen, die anstehen. Und da finde ich, sind wir auf einem Weg, der mühsam ist und langsam beschritten wird, aber es zielt für meinen Geschmack in die richtige Richtung.
Was ja passiert ist in diesem Jahr, Sie haben es angesprochen bei Angela Merkel, ein Machtwechsel in den Kulissen. Die drei Parteichefs, die vor einem Jahr unterschrieben haben, sind alle nicht mehr im Amt. Die Frage ist natürlich, was macht die GroKo daraus bis 2021? Das besprechen wir gleich. Zu Gast Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Ein Jahr GroKo, können wir Check machen. Nach der Logik der Wahlperioden liegen demnach noch drei Jahre vor uns. Und was sagt die Kanzlerin?
Zu tun ist jedenfalls genug, das will ich deutlich mitteilen.
Zu tun ist genug, Herr Nico Fried. Nur stellt man sich ja langsam immer lauter die Frage, wird und soll sie es sein, Angela Merkel, die zu tun hat oder schon bald eine Nachfolgerin?
Also sie hat ja ihre Ansage schon verändert. Sie hatte ja ursprünglich gesagt, ich bleibe für die vollen vier Jahre. Das war ihr Wahlversprechen. Und als sie dann ihren Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt hat, hat sie gesagt, ich stehe bereit für die vollen vier Jahre und hat es dann aber sozusagen in die Hände ihrer Partei gegeben, das zu verändern. Ich kann im Moment noch nicht erkennen, dass die Partei bzw. Frau Kramp-Karrenbauer, die es ja dann naheliegenderweise machen müsste, darauf hinarbeitet, Angela Merkel vorzeitig loszuwerden. Das sind einzelne Stimmen aus der Union, die das fordern, aber es ist keine breite Bewegung. Und ich sehe auch, abgesehen mal von diesem Zuwanderungsgipfel, den Frau Kramp-Karrenbauer veranstaltet hat, eigentlich wenige inhaltliche Differenzen, die so groß wären, dass man sagen würde, Frau Kramp-Karrenbauer ist wirklich politisch jetzt ganz anders aufgestellt als Frau Merkel. Stilistisch ja, das ja. Aber ich sehe noch nicht, dass in der Union jetzt der Drang besonders groß ist, Frau Merkel loszuwerden.
Abgesehen von der Werteunion, die aber jetzt wahrscheinlich auch nicht überzubewerten ist von der so Größe und vom Gewicht her. Ja. Das, was Sie gerade skizziert haben, geht ja in gewisser Weise von einem innerparteilichen Putsch aus. Also die Vorsitzende sagt, ich will jetzt an die Macht, aber man könnte es ja auch so denken, dass das gemeinsam getaktet ist mit Angela Merkel. Und als jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer am Wochenende diejenige war, die dem französischen Präsidenten geantwortet hatte, die also auch gezeigt hat, schaut mal her, Europa und Außenpolitik könnte ich übrigens auch schon, da habe ich kurz gedacht, okay, vielleicht wird da gerade auch schon gemeinsam was vorbereitet.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war abgesprochen, dass Frau Kramp-Karrenbauer das macht, aber es hatte damit zu tun, dass Angela Merkel diesen Brief von Macron in den 28 europäischen Zeitungen ganz stark als die Aktion eines Wahlkämpfers und als des Vorsitzenden, wenn Sie so wollen, oder des Kopfes von La République en Marche, also der französischen Partei von Emmanuel Macron, gewertet hat. Und sie wollte darauf nicht als Regierungschefin antworten, sondern hat die Parteivorsitzende antworten lassen. Das hat sie auch früh so ankündigen lassen. Das kann man jetzt richtig oder falsch finden. Ich glaube nur nicht, dass es Ausdruck ist eines Drängens von Frau Kramp-Karrenbauer. Dafür sind auch die Unterschiede zwischen ihr und Angela Merkel in dem, was Frau Kramp-Karrenbauer dann in ihr Papier geschrieben hat, einfach zu minimal.
Die entscheidende Sache könnte darin ja liegen, dass man sagt, Amtsbonus. Also man will Annegret Kramp-Karrenbauer einfach schon Jahre der Kanzlerschaft verschaffen, mit der sie dann natürlich wuchern kann, was aber natürlich schon das nächste Problem beschreibt. Und da sind wir bei der SPD, die das ganze Spiel ja mitmachen müsste, wenn diese große Koalition weiter regiert mit einem Kanzlerinnenwechsel. Und da hat ja die SPD wohlgemerkt auch erstmal eher die zweite Reihe gesagt, nein, das machen wir nicht. Glauben Sie das denn auch?
Also Da kommen wir jetzt an eine Stelle, da könnten wir die ganze Sendung damit füllen, und zwar ohne Musik, weil es wahnsinnig kompliziert ist. Ich bringe es immer gerne auf die einfache Formel. Es ist in Deutschland viel, viel leichter, den Parteivorsitz abzugeben als das Amt des Bundeskanzlers. Das wäre wahnsinnig schwierig und es ist unglaublich schwer zu kalkulieren, weil der Rücktritt eines Bundeskanzlers eigentlich nicht vorgesehen ist. Selbst wenn Angela Merkel zurücktritt, bleibt sie so lange im Amt, bis der Bundestag einen neuen Bundeskanzler gewählt hat. Und das ist allein von den Koalitionsmöglichkeiten her, versucht man es doch nochmal mit einer Ampel, wählt die SPD Frau Kramp-Karrenbauer, riskiert es Frau Kramp-Karrenbauer, zweimal durchzufallen und dann eine Minderheitsregierung zu führen? Was macht eigentlich der Bundespräsident? Das sind so unendlich viele Fragen, das kann man ganz, ganz schwer kalkulieren. Ich gebe Ihnen recht, ich glaube auch, dass der entscheidende Impuls, sollte es vorzeitig zu einer Ablösung dieser Regierung kommen, nicht von der Union ausgeht, sondern von der SPD, die ja diesen Streit über die Große Koalition, ist das jetzt richtig oder falsch, wir haben es ja vorhin auch selber nochmal angesprochen, dieser Streit schwelt ja ununterbrochen in der SPD weiter und er wird natürlich zum Ende dieses Jahres, wenn diese berühmte Prüfklausel aus dem Koalitionsvertrag zieht, wo man nämlich prüfen will, wie weit ist man eigentlich bei der Hälfte gekommen, da wird das wieder aufbrechen. Übrigens auch, was wir nie vergessen dürfen, hängt das natürlich sehr stark auch von den Ergebnissen der Wahlen ab, die wir in diesem Jahr erleben. 4 Landtagswahlen und eine Europawahl. Das wird darauf natürlich auch nochmal Einfluss nehmen.
Mhm. Das heißt also, bis eben gerade dachte ich, Sie sagen, das wird jetzt bis 2021 so weitergehen. Aber das ist jetzt auch nicht ausgemacht.
Nein, das würde ich definitiv nicht sagen. Aber ich würde sagen, wenn es in diesem Jahr auseinander geht und sei es am Ende des Jahres, dann geht der Impuls von der SPD aus.
Mhm. Alles klar. Es gibt ja vielleicht eher eine Kleinigkeit in diesem Zusammenhang, aber auch eine Nachricht des gestrigen Nachmittags, nämlich den Rückzug Sarah Wagenknechts, der Fraktionschefin, der bisherigen Fraktionschefin der linken Fraktion, wo ja auch schon einige sagen, das bringt vielleicht die politische Landschaft insofern in Bewegung, als dass auch sowas wie Rot-Rot-Grün wieder denkbarer wird. Oder ist das jetzt Stegners Wolkenkuckucksheim?
Herr Stegner ist da, muss man fair sein, ein bisschen überinterpretiert worden. Er hat es sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt. Er hat gesagt, die Möglichkeit bestünde vielleicht und so, wenn Frau Wagenknecht nicht mehr da ist. Ja klar, Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht standen für den Teil der Linken, der für die SPD politisch sehr schwer zugänglich oder denkbar war und ist in der Linken für eine Koalition. Aber man muss sich einfach auch davon verabschieden, von dem Glauben, dass es in Deutschland so strukturell eine linke Mehrheit gibt, die nur nie gezogen hat. Es gab sie rechnerisch 2013, aber da gab es sie nur, weil Per Steinbrück vorher Stein und Bein versprochen hatte, diese Option nicht zu ziehen. Hätte er nämlich gesagt, vielleicht mache ich es doch, dann hätte die SPD noch schlechter abgeschnitten, als sie es eh getan hat. Also jetzt im Moment, wenn wir auf die Zahlen gucken, ist die linke Mehrheit ein Wolkenkuckucksheim und von daher ist es jetzt fast schon egal, ob Frau Wagenknecht da noch dabei ist oder nicht.
Heute ist ein entscheidender Tag auf dem holprigen Weg Großbritanniens raus aus der Europäischen Union. Heute Abend stimmt das britische Unterhaus erneut über den Ausstiegsdeal ab, den Übergangsdeal, den Premierministerin Theresa May im Januar dem Parlament schon mal vorgestellt hatte und dabei krachend verloren hatte. Gerade auch in den eigenen konservativen Reihen, die nämlich von ihr gefordert haben, liebe Theresa, verhandle nach, hole mehr raus bei der EU. Das hat sie versucht und auch etwas bekommen am Abend in Straßburg, eine Ergänzung des Brexit-Abkommens. Ob das reicht für ein Jahr heute Abend im Unterhaus, darüber sprechen wir. An meiner Seite weiter Nico Fried, Chef des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung. Und zugeschaltet aus London ist unser Korrespondent Friedbert Meurer. Dorthin erstmal die Frage, hat Theresa May der EU wirklich noch etwas Substanzielles abbringen können?
Also es gibt seit wenigen Minuten die Analyse des Generalstaatsanwaltes hier in London, auf die alle gewartet haben. Und die fällt, würde ich mal so interpretieren, und andere tun das auch schon in den Netzwerken, in den sozialen Medien. Das ist, er zeigt den Daumen nach unten, was diesen Vertrag angeht. Man kann die Analyse des Generalstaatsanwalts auf der Webseite der britischen Regierung nachlesen. Ich habe sie hier aufgeklappt. Dear Prime Minister, liebe Frau Premierministerin.
Lieber Friedbert Meurer, ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz reingehen, denn wir merken, dass die Leitung nach London gerade nicht so stabil ist. Wir versuchen sie gerade nochmal neu aufzubauen. In der Situation spiele ich den Ball mal rüber zu Nico Fried, der ja hier da ist, vor allem die deutsche Innenpolitik beobachtet, aber europäische Fragen sind ja auch innenpolitische Fragen in ganz häufiger Zahl. Und dieser Brexit ist ja auch etwas, das ja auch Berlin massiv beschäftigt. Was wir jetzt gerade schon hören konnten, Nico Fried, zeigt ja, dass die Tendenz eher wieder wahrscheinlich in ein Nein geht heute Abend in London, wenn also jetzt auch die Empfehlung einer ganz wichtigen Stimme Richtung Nein geht. Das wäre ja ein politischer GAU.
Ja, für mich kommt das nicht ganz so überraschend, um ehrlich zu sein. Ich habe das gestern Abend verfolgt. Das war eine und auch heute Morgen, es war eine tolle Show, die da veranstaltet wurde, um einen Tag vor dieser Abstimmung nochmal den Eindruck zu erwecken, dass sich da substanziell etwas verändert hätte. Aber jeder, der das ein bisschen anschaut, und da muss man gar kein Jurist sein, glaube ich, sieht, da hat sich nichts verändert, also kein wirkliches Zugeständnis, sondern noch eine Willenserklärung und gute Absichtserklärung dazugekommen. Aber der Vertrag selber wurde nicht aufgemacht, der Backstop bleibt. Und die Frage, wenn man sich nicht einigt, dann nach einem Backstop, was passiert dann, die bleibt weiterhin offen. Also es überrascht mich nicht sonderlich, dass der Generalstaatsanwalt da dieses Votum dafür abgegeben hat. Aber es erleichtert die Sache natürlich nicht, denn mehr wird jetzt nicht kommen. Also Frau May braucht da eigentlich nicht nochmal aufs Festland reisen.
Interessant ist ja auch die Rolle der britischen Sozialdemokraten, der Labour Party, die schon gleich heute Morgen auch signalisiert haben, unser Ja, Theresa May, kriegst du nicht. Jetzt in der endgültigen, wahrscheinlich endgültigen Abstimmung, so war es zumindest angekündigt. Wir haben ja heute schon häufiger über die SPD gesprochen. Ich vermute mal, die SPD hätte wahrscheinlich in einer solchen Situation viel eher staatspolitische Verantwortung getragen und hätte gesagt, okay, auch wenn es letztendlich zu unserem Schaden ist, müssen wir hier gerade das Land vorgehen lassen.
Das zeigt die Erfahrung der letzten Jahre. Wir hatten ja einige schwierige europapolitische Gesetzgebungen, auch in der Zeit, als die SPD in der Opposition war, als Schwarz-Gelb regiert hat, aber zwei Drittel Mehrheiten nötig waren und da hat die SPD mitgestimmt.
Bei der Euro-Rettung.
Das hat der Wähler und die Wählerinnen haben ihr das nicht unbedingt zugute gehalten, das stimmt, aber da hat sie sich sehr staatstragend verhalten. Allerdings ist es ja so bei der Situation in Großbritannien, dass die Fronten eigentlich wirklich kreuz und quer gehen. Also man kann es ja nicht mehr nur nach Parteien unterteilen. Und man hackt immer viel auf Theresa May rum, aber mindestens die gleiche Portion an Schelte hat Jeremy Corbyn sicherlich für sein Lavieren und seine Positionen auch verdient.
Mhm. Wir haben jetzt gerade, ich höre, die Leitung nach London wieder aufbauen können, die immer noch nicht ganz perfekt ist, aber hoffentlich etwas besser, Friedbert Meurer, als eben gerade. Wir haben gerade dann schon darüber gesprochen und jetzt höre ich gerade, dass die Leitung gerade wieder zusammengebrochen ist. Nico Fried, wir sind jetzt diejenigen, die hier aus Berlin die Londoner Probleme lösen. Aber das,
ja, das wäre schön, wenn wir das könnten.
Ja, das wäre schön, man würde ja gerne. Die EU hat ja nochmal versucht.
Vielleicht ist die Leitung schon aus der EU draußen.
Genau, möglicherweise hat der Brexit soeben stattgefunden, zumindest hier auf unserer Leitungsebene. Die EU hat ja nochmal versucht, Druck zu machen. Jean-Claude Juncker hat gesagt, und bisher hat man sich mit so etwas sehr stark zurückgehalten, aber hat gestern gesagt, liebe Briten, das ist es jetzt. Das ist unser letztes Angebot. Take it or leave it. Das heißt, wenn das Unterhaus, und so sieht es ja aus, heute Abend nicht Ja sagt, dann ist das der unkontrollierte Brexit.
Nein, das glaube ich nicht.
Nein, glauben Sie nicht?
Das glaube ich nicht, sondern wir haben ja dann nochmal, ich glaube, 17 Tage, in denen nochmal geredet wird. Vielleicht nicht so sehr zwischen der EU und Großbritannien, weil das hat man ja jetzt schon gemerkt, da ist nichts mehr, was man den Briten noch anbieten könnte. Aber in Großbritannien wird nochmal intensiver geredet, vielleicht auch nochmal ein bisschen verschoben. Das der Rest der Europäischen Union schon signalisiert, dass man damit einverstanden wäre. Ich glaube, es ist jetzt einfach auch ein bisschen ein Nervenspiel. Und die Frage am Ende, ob es wirklich eine Mehrheit gibt für einen No-Deal-Brexit, das sehe ich noch nicht. Aber alle halten natürlich die Karten bis zum Schluss ganz nah bei sich.
Herr Fried, wir sind so ein bisschen wie die Europäische Union im Umgang mit den Briten. Wir versuchen es immer wieder. Und jetzt habe ich gerade gehört, dass wir Friedbert Meurer wieder in der Leitung haben. Ich hoffe, das stimmt, Friedbert.
Ja, ich bin in der Leitung.
Wunderbar. Ich hoffe, Sie müssen jetzt etwas besser als Sie. Wir waren gerade an dem Punkt, insofern spiele ich den Ball gerne nochmal zurück. Wie geht es jetzt weiter? Gut, wir haben natürlich heute Abend die Abstimmung im Unterhaus. Sie haben uns deutlich gemacht, es war sowieso schon relativ unwahrscheinlich, dass Theresa May da eine Mehrheit kriegen wird. Jetzt auch für das Nachverhandelte mit diesem Statement, von dem Sie gerade anfangs berichtet haben, wird es noch unwahrscheinlicher. Wie geht es denn dann weiter?
Also wir werden mal abwarten, wie hoch die Niederlage ausfällt. Darum geht es jetzt. Wird sie genauso krachend ausfallen wie beim ersten Mal im Januar? Das wäre wirklich ein Desaster hoch drei dann für Theresa May. Oder sind dann einige doch dabei, die sagen, okay, der Generalstaatsanwalt sagt zwar, es hat sich nicht viel verändert, aber ich sehe ein, wir müssen uns sozusagen der höheren Vernunft beugen. Also die Höhe der Niederlage wird interessant werden. Was aber auf jeden Fall passiert ist, dass es morgen und vermutlich übermorgen zwei weitere wichtige Abstimmungen geben wird. Nämlich erstens darüber, dass das Unterhaus dann abstimmt, ob Großbritannien jetzt ohne Vertrag am 29. März die EU verlässt. Da wird es höchstwahrscheinlich eine Mehrheit dagegen geben. Dann gibt es eine dritte Abstimmung, voraussichtlich am Donnerstag, ob der Brexit verschoben werden soll. Also im Moment spricht alles dafür, dass das Unterhaus Vertrag Nummer 1 ablehnt, No-Deal-Szenario, wie wir das hier immer so nennen, auch ablehnt und drittens dann entscheidet, den Brexit zu verschieben. Dann liegt der Ball bei der EU und man wird über den Zeitrahmen reden der Verschiebung.
Friedbert Meurer, das heißt, wir werden in dieser Woche sicherlich noch das ein oder andere Mal miteinander reden, dann hoffentlich mit einer besseren Leitung. Ich bitte die Qualität zu entschuldigen. Danke aber für diese Informationen nach London. Bei mir im Studio bleibt Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben gleich eine andere europäische Baustelle. Viktor Orban ist ein Mann, bei dem sich seine politische Familie nicht ganz einig ist, nennen wir es beim Namen, so wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Der hat den ungarischen Premierministerin vor einiger Zeit ja mal auf offener Bühne mit den Worten begrüßt: Hallo Diktator, hallo Diktator. Oder halten wir es eher wie Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, also der Konservativen und Christdemokraten in der EU, und versuchen alles, um den Mann und seine Fidesz-Partei in der Parteienfamilie zu halten. Genau deshalb ist Manfred Weber heute noch einmal nach Budapest gereist, ein weiterer Gesprächsversuch. Nico Fried von der Süddeutschen, Diktator oder Christdemokrat? Welcher Beschreibung von Viktor Orban sind Sie näher?
Nee, also Diktator finde ich ein bisschen arg hart, das würde ich mir nicht zu eigen machen. Er ist ja immerhin noch demokratisch gewählt. Aber er verhält sich natürlich schon sehr konfrontativ, das muss man sagen, nicht nur gegenüber seiner eigenen Parteienfamilie, sondern mit einigen innenpolitischen Reformen, insbesondere im Justizbereich einfach auch antieuropäisch. Und man hat ihn zu lange gewähren lassen. Die CSU hat das ja lange mitgemacht. Manfred Weber ist da die einzig löbliche Ausnahme, der da frühzeitig sich schon ein wenig abgewendet hat. Aber auch selbst Angela Merkel hat das irgendwie zu lange auf die gute Tour versucht. Und jetzt hat man ihm einige Bedingungen gestellt, insbesondere, dass er sich entschuldigen soll. Und wenn er das jetzt nicht tut, dann muss Manfred Weber und muss auch die deutsche CDU und die CSU springen und dann muss er aus der EVP ausgeschlossen werden.
Okay, also wenn das Ultimatum verstreicht, das ihm da gesetzt wurde von der EVP. Hintergründe sind ja die Angriffe der Fidesz-Partei, jetzt die jüngsten gegen George Soros, den US-Milliardär, der eben auch in Ungarn sehr aktiv ist, auch für Demokratie und Menschenrechte, Minderheitenrechte eintritt, Jean-Claude Juncker, die gemeinsam auf Plakaten abgebildet wurden, mit politischen Angriffen gegen sie. Jetzt ist natürlich die politische Frage, ist das ehrliches Bemühen, was dahinter steckt, europäische Gräben nicht noch tiefer werden zu lassen, was auch ein Manfred Weber antreibt, oder ist es aber auch, Manfred Weber ist ja jetzt in der Wahlauseinandersetzung, die Angst, wenn wir Orban verlieren, wenn wir möglicherweise andere verlieren, die so auf ähnlicher Wellenlänge innerhalb der EVP schwimmen, dann können wir es komplett vergessen mit dem Kommissionspräsidentenposten.
Ja, sicher, das spielt bei ihm auch rein, wobei ich Manfred Weber so kennengelernt habe, dass ihm dieses Europa schon auch etwas bedeutet mit Blick auf die Werte, die diese Europäische Union vertritt. Und deswegen hat er auch rechtzeitig, vielleicht nicht rechtzeitig, aber doch früher als andere in der CSU gemerkt, dass das mit Orban schwierig wird. Und deswegen war er ja auch derjenige, der klar gesagt hat, jetzt sind einige Bedingungen zu erfüllen. Das halte ich für richtig. Allerdings, wie gesagt, dann muss man, wenn Orban darauf nicht eingeht, eben auch die Konsequenzen ziehen und darf da nicht rumlavieren und er hat doch so halb und so. Und also alle Signale, die man bisher empfangen hat, auch wenn Sie gestern in die Frankfurter Allgemeine gucken, wo ein Vertrauter von Orban die Kommission wieder mit dem Politbüro verglichen hat und solche Dinge, die, also alle Signale weisen nicht darauf hin, dass man in Budapest zu einer Einsicht gekommen ist, die ehrlich gemeint ist. Mhm. Und dann muss man eben auf die, ich weiß nicht genau, wie viele Stimmen das sind, 12 oder 13 der Fidesz-Partei in der EVP verzichten.
Ja, das könnte man wahrscheinlich sogar, so viele sind es dann am Ende ja nicht. Allerdings steckt natürlich auch eine politische Frage dahinter. Wie klein wird der Club am Ende? Also derjenigen, die wirklich noch gut miteinander zusammensitzen können oder anders gefragt, wird dann auch nicht die politische Gefahr größer, dass dieses Europäische Parlament immer weniger auch die zivilisierende Kraft dieser großen Fraktionen hat, wenn die sich sozusagen stärker abgrenzen auch?
Das würde ich aber nicht allein an der Zusammensetzung der EVP festmachen. Ich meine, das Europäische Parlament darf man ja nie gleichsetzen mit den Parlamenten, wie wir sie hier in Deutschland erleben, wo sozusagen streng nach Parteizugehörigkeit unterschieden wird. Da spielen ja ganz andere Punkte eine Rolle. Pro-europäisch ist trotz allem immer noch eine, auch nach der kommenden Wahl, eine deutliche Mehrheit. Und die muss sich dann eben neu zusammenfinden. Und dann gibt es ja auch über Ländergrenzen hinweg, innerhalb von Staaten Unterschiede. Also die Zusammensetzung ist da eine etwas andere, auch politisch gesehen. Und deswegen ist mir da nicht so bang. Mir wäre banger, wenn man ums Verrecken, um es mal ganz salopp zu sagen, versuchen würde, eine Partei wie Fidesz, die so eindeutig mit Provokation arbeitet, die so eindeutig auch das Antieuropäische und das Ressentiment zum politischen Inhalt macht und damit Wählerstimmen versucht zu mobilisieren. Wenn man die jetzt mit aller Gewalt versuchen würde zu halten, glaube ich, wäre der Schaden auf lange, oder nicht mal so der auf lange Sicht, sondern grundsätzlich einfach größer.
Der Journalist Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Der Bundesgerichtshof verhandelt heute über einen Fall, der einmal mehr die schwierige Frage aufwirft, wer darf wann darüber entscheiden, ob ein Leben beendet werden darf. Im konkreten Fall geht es um einen an schwerer Demenz erkrankten Mann, der mittlerweile tot ist. Sein Leben wurde aber, und das ist der Klagevorwurf des Sohnes gegen den Arzt, durch künstliche Ernährung 2 Jahre lang sinnlos, wie der Sohn sagt, verlängert. Der Patient hatte keine Patientenverfügung verfasst, sein mutmaßlicher Wille war also nicht feststellbar. Nico Fried, Ihre Zeitung, die Süddeutsche, macht dies heute zum Thema des Tages, eine ganze Seite. In der vorherigen Instanz ist der Arzt in der Tat verurteilt worden zu 40.000 Euro Schmerzensgeld. Ist es für Sie ein nachvollziehbares Urteil?
Also ich habe schon gestutzt, als ich das gelesen habe, weil man ja dazu auch sagen muss, diese 40.000 Euro, die gehen an den Toten und werden von ihm vererbt an den Sohn als Schmerzensgeld. Das heißt, es ist ein indirektes Schmerzensgeld. Da kommt man schon ein bisschen ins Stutzen. Es ist ein sehr schwieriger Fall. Ich finde, der Hauptunterschied ist ja zu all den Dingen, die wir schon kennen an Sterbehilfe, Urteilen oder auch Verhandlungen und Gesetzesvorhaben und so, dass es in diesem Fall ja nicht darum geht, wann lässt man jemanden, wann ist es zulässig, jemanden sterben zu lassen, sondern wie lange darf man jemanden eigentlich am Leben erhalten. Und das ist der Fall, das ist die Frage, die diesen Fall von den anderen unterscheidet. Und es hat natürlich auch für Ärzte Konsequenzen, wenn sie damit rechnen müssen, dass, wenn sie jemanden am Leben erhalten, sie möglicherweise später in Regress genommen werden. Das scheint zumindest auch unserem Kollegen Wolfgang Janisch, der heute sehr ausführlich bei uns über diese Thematik geschrieben hat, einer der Punkte zu sein, den der BGH prüfen muss. Denn wenn Sie natürlich als Arzt die Sorge haben müssen, je länger Sie jemanden am Leben erhalten, desto höher könnte später der Schadensersatz sein, den Sie bezahlen müssen, dann kommen Sie möglicherweise zu einem Schluss, den auch keiner will, nämlich dass Sie zu früh
Geräte abschalten.
Mhm. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber Sie haben einen Punkt ganz kurz angeschnitten, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Dieser Fall ist entstanden, weil der Patient keine Patientenverfügung hatte. Mhm. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Fall, der nochmal wirbt sozusagen dafür, dass man eine Patientenverfügung macht.
Also, dass man sich erklärt in einem Zustand, in dem man das noch kann, wie es sein soll, wie es mit einem weitergeht in einem solchen Fall. Frage, Maschinen angeschlossen lassen oder nicht. Genau. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die das nicht machen. Wir müssen auch weiterhin davon ausgehen, dass das so sein wird. Es gibt auch die Situation, wo es zwar eine Erklärung gibt, aber vielleicht für den konkreten medizinischen Fall nicht ganz deutlich daraus erwächst, was heißt das denn jetzt? Das heißt, es bleibt dann bei irgendjemandem liegen. Meinen Sie, da müsste es so eine Art Prä geben, beispielsweise für Angehörige über das Urteil der Ärzte hinweg oder eben für die Ärzte, müsste man das regeln?
Ich würde mich der Frage anders annähern wollen. Ich glaube, jeder, der darauf verzichtet, eine Patientenverfügung zu machen, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er damit die Verantwortung auf seine nächsten Angehörigen verlagert und die natürlich in diese ganz schwierige Situation kommen, wenn man sich nicht mal drüber unterhalten hat, wenn vielleicht ein Tondokument nicht vorliegt oder auch ein schriftliches Dokument, wie sich ein Mensch das vorstellt, dann hat man die ganze schwierige Entscheidung auf die Verwandten verlagert. Das möchte man ja eigentlich auch nicht. Aber dass man deren Rolle möglicherweise stärken muss gegenüber den Ärzten, ist sicherlich ein Punkt, der da diskutiert werden muss. Aber die medizinische Entscheidung, wir wissen es doch alle, wenn wir im Krankenhaus sind, wie sehr wir ausgeliefert sind dem, was die Ärzte uns auch sagen, über das, was machbar ist und was nicht machbar ist und was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Die medizinische Entscheidung muss man bei den Medizinern lassen. Und die verantwortungsethische bei den Verwandten, das ist schon schwer genug.
Das ist die Einschätzung von Nico Fried, dem Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, der hier heute zu Besuch war, muss ich jetzt sagen, denn unsere Zeit ist hier fast zu Ende. Ich sage schon einmal Dankeschön, aber habe noch eine Frage an Sie, Herr Fried. Wo kommen Sie ursprünglich her?
Ich bin gebürtiger Ulmer, also Schwabe.
Spricht man da Dialekt? Ziemlich sicher, ja?
Da schwätzt man Dialekt, ja.
Das ist eine kleine Überleitung, wenn Sie mögen, und das sollten Sie mögen, einfach dranbleiben hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur nach den Nachrichten. Dann nämlich gleich im Länderreport, da gibt es eine ganze Menge Dialekte, und wie lebendig sie sind, werden Sie da hören.